HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Er hat einen Trend losgetreten. Footballspieler Colin Kaepernick, der sich als erster weigerte, bei der Nationalhymne zu stehen und stattdessen kniete.
When somebody disrespects our flag.
Wenn jemand unsere Flagge nicht respektiert, dann holt diesen Hurensohn vom Feld, feuert ihn.
Donald Trump hat jetzt durch seine Tweets das Ganze erst zu einer großen Massenbewegung gemacht.
8 Stunden lang hatte er die Hände in den Hosentaschen regungslos mitten auf dem Istanbuler Taksimplatz ausgeharrt.
Die Menschen haben bislang alles getan. Sie haben Unterschriften gesammelt, auf Facebook Kritik gepostet, aber es hat nichts bewirkt. Am Ende sind wir physisch hierher gekommen, um unsere Präsenz zu zeigen.
Mit dieser kollektiven, transmedialen Theaterinszenierung nehmen wir das Theaterhaus in Besitz und erklären es zum Eigentum aller Menschen.
Das hätte man quasi sich nur nehmen müssen und hätte mit denen zusammen jetzt die neue Volksbühne gemacht. Und diese Chance ist leider total versemmelt worden.
Mist, Kerle und Hurensöhne nennt Donald Trump die Spieler der New England Patriots, die während des Spielens der Nationalhymne ein Zeichen setzen gegen Polizeigewalt und Rassismus, indem sie niederknien. Ihr Körper wird so zum Fanal des Protests. Immer mehr Sportler folgen diesen stummen Schreien inmitten einer wütenden Debatte über Patriotismus in den USA. Körpereinsatz als Protest. Das gibt es auch in der Türkei, ganz anders, aber mindestens genauso wirkungsvoll. Ein junger Mann wurde zur Ikone des Aufstands, weil er stumm dastand, stundenlang, lautlos, auf dem Taksimplatz in Istanbul. Unvergessen auch das Busenattentat von 2 Frankfurter Studentinnen auf Theodor Adorno 1969 im Hörsaal der Universität. Verdammt lang her. Heute ketten sich Menschen in Deutschland an Bahngleise, versperren Zugänge durch Sitzblockaden und besetzen Häuser. Jüngstes Beispiel: die Berliner Volksbühne. Der Protest richtet sich gegen einen neuen Intendanten, der als Neoliberal, als Gentrifizierer, als Eventmanager gilt. Immerhin eine Form des friedlichen und vor allem gewaltlosen Protests. Aber wie nachhaltig ist der? Was nützt der Einsatz des Körpers in turbulenten Zeiten? Er führt zumindest mal zu einer aufgebrachten Debatte in den USA, der sich immer mehr Menschen anschließen, weil sie durch das Niederknien ihrem Präsidenten die Stirn bieten. Und der hat nicht nur die Sportwelt gegen sich aufgebracht, sondern den Rassenkonflikt nun auch in die Football-Arenen getragen. Eine bislang neutrale Zone von Weißen und Schwarzen. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
Oh, say, can you see?
Green Bay Packers gegen Chicago Bears, der Test nach einer Woche der Aufregung und der Wut. Die US-Flagge über dem Spielfeld, der Country-Sänger Tyler Farr stimmt in Green Bay, Wisconsin die Nationalhymne an und die Footballspieler haken einander unter. So wie Quarterback Aaron Rodgers es angekündigt hatte.
This is about equality. This is about
Hier geht es um Gleichheit, um Einheit und wie wir als Gesellschaft zusammenwachsen. Lasst uns miteinander reden, auch wenn es für einige nicht leicht ist. Aber wir müssen zusammenkommen und darüber sprechen, um als Gemeinschaft zu wachsen. Und diese Woche fordern wir die Fans auf, mitzumachen, um zu zeigen, dass wir zusammengehören. Aber kann das gelingen in einem Stadion, beim Football, bei der Stimmung im Land? Aus Protest gegen Ungleichheit und die Diskriminierung schwarzer Amerikaner in den USA knieten am vorangegangenen Spieltag Football-Profis zu Beginn des Spiels während der Nationalhymne. US-Präsident Trump erkannte das Thema für sich und wurde ausfallend.
Wouldn't you love to see one of these NFL-Owners? When somebody disrespects our flag.
Würdet ihr nicht gern sehen, dass, wenn jemand unsere Flagge nicht ehrt, der Eigner der Mannschaft sagt, nehmt den Hurensohn aus dem Spiel, sofort, er ist gefeuert.
Right now, out, he's fired.
Well, when you call people sons of bitches.
Wenn du Menschen Hurensöhne nennst, dann verletzt das jeden, Weiße wie Schwarze. Sie stehen Seite an Seite auf dem Feld. Wie kann der sowas sagen?
What kind of a statement is that to make?
Das ist Bob Costas, Sportreporter beim Fernsehsender NBC. Er sagt, der Präsident müsse schon taubstumm sein, wenn er nicht hört, dass es um Rassismus geht. Der Präsident und seine Anhänger versuchen, das Thema zu vermeiden, glaubt Spieler Eric Reed von den San Francisco 49ers.
For one, I think these conversations make people uncomfortable. And I think that's a way for them to deflect from the issues that we really want to talk about.
Das ist ungemütlich für sie. Und auf die Art versuchen sie abzulenken und das Thema zu wechseln. Und meine Aufgabe ist es, dass die Menschen verstehen, warum wir protestieren. Reid hatte zusammen mit Teamkollege Colin Kaepernick vor einem Jahr zum ersten Mal seinem Ärger Luft gemacht. Reid schreibt in der New York Times, damals habe er besonders häufig von Fällen gehört, in denen unbewaffnete Schwarze von Polizisten erschossen worden sind. Während der Hymne zu knien, war für Reid und Kaepernick ein sichtbares, respektvolles Zeichen des Protests. Aber sehr schnell ging es nur noch um die Empörung. Das Verhalten sei zynisch gegenüber US-Soldaten, hieß es. Und plötzlich diskutierte Amerika nicht über Rassismus, sondern ob schwarze Footballspieler Patrioten sind. Spieler Colin Kaepernick, der die 49ers verließ, hat bis heute kein neues Team gefunden. Auch in Green Bay, Wisconsin läuft es am Donnerstag nicht so, wie Spieler und Reporter sich das denken. Die Mannschaften stehen vereint auf dem Platz, die Fans aber verweigern größtenteils die Geste. Einige brüllen sogar dazwischen, sagt Quarterback Aaron Rodgers.
What's disrespectful to the anthem?
Was ist respektlos gegenüber der Hymne? Dazwischen rufen oder dort zu stehen, miteinander vereint und den Blick auf die Flagge. Und schon steckt Rodgers trotz aller guten Absichten in der Debatte über die Flagge und Patriotismus fest. Keine Rede von Amerikas Geschichte, der Rassentrennung und deren Folgen, die bis heute zu spüren sind. Es scheint, das Spiel hat US-Präsident Trump zunächst für sich entschieden.
Wenn die Hurensöhne zurückschlagen und auf die Knie gehen. Martin Ganselmeier im ARD-Studio Washington. Hat der Kniefall das Zeug, sich in den USA als eine Protestform schwarzer Menschen zu etablieren?
Ja, ich glaube schon. Man muss ganz eindeutig feststellen, das Ganze war bis vor einer knappen Woche eine Protestform von etwa 20, 25 afroamerikanischen Profisportlern, war weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Und Donald Trump hat es, ohne dass er dies vielleicht so wollte, zu einer richtigen Massenprotestbewegung gemacht. Unter den Profisportlern, zwar nicht nur Afroamerikanern, sondern auch die weißen Profisportler machen mit. Was im Moment auf der Kippe steht, und das kam in dem Beitrag meines Kollegen Thorsten Teichmann ja ganz gut raus, die Fans im Stadion, die machen nicht alle mit, die sind gespalten und da gibt es durchaus viele, die eher auf der Seite von Donald Trump stehen.
Das Erstaunliche ist ja, Sie haben es angesprochen, dass es eben nicht nur die schwarzen Menschen sind, die sich diesem Kniefall anschließen, vor allem die Sportler, wie Sie gesagt haben, sondern eben auch Weiße, also Alliierte nennt man sie, Verbündete. Gewinnt diese Bewegung dadurch möglicherweise eine noch größere Schlagkraft?
Ja, ich glaube schon. Und es ist ja nicht mehr auf den Profisport begrenzt. Es sind auch Musiker, die dies machen. Es sind Schauspieler. Es sind auch Politiker, die das Ganze nachahmen. Insofern ist das schon eine Bewegung geworden. Ob die in der Gesamtbevölkerung letztlich auf volle Zustimmung trifft, da bin ich skeptisch. Ich glaube schon, dass Donald Trump, da ist er einfach instinktsicher mit seiner Haltung, das ist würdelos gegenüber der Flagge, das ist würdelos gegenüber unserer Hymne, sicherlich ein Gegenthema gesetzt hat. Und das ist die typische Auseinandersetzung, die in den gespaltenen Vereinigten Staaten von Amerika läuft.
Es gibt noch eine andere große Bewegung, die Black Lives Matter, was übersetzt so viel heißt wie schwarzes Leben zählt. Die geht in den USA für die Rechte der Schwarzen auf die Straße und sie ist auch in Deutschland und anderen Teilen der Welt mittlerweile angekommen. Entstanden ist sie im Jahr 2013, als der schwarze Teenager Trayvon Martin in Florida erschossen wurde. Den Schützen George Zimmerman hat das Gericht später freigesprochen, weil er aus Notwehr gehandelt habe, so die Begründung. Was hat diese Bewegung eigentlich so schlagkräftig gemacht? Und sind es vielleicht die Köpfe oder ist es die Struktur? Was ist das?
Es ist wirklich eine Graswurzelbewegung und das ist ganz erstaunlich, denn Black Lives Matter ist nicht mehr wegzudenken aus der amerikanischen Protestkultur. Immer wenn es zu neuen Fällen von Polizeibrutalität gegenüber Afroamerikanern kommt, zu ungerechten Gerichtsurteilen, dann ist Black Lives Matter auf der Straße präsent, friedlich, ganz überwiegend friedlich. Aber es ist eine reine Graswurzelbewegung. Es gibt eine sehr dezentrale Struktur. Das Ganze läuft sehr stark über die Social Media, über die sozialen Medien, übers Internet unter dem Hashtag Black Lives Matter. Man kommuniziert übers Internet. Es gibt keine Hierarchie, es gibt keinen nationalen Spitzenverband. Und das ist, sagen Kritiker, auch die Schwäche. So sehr präsent sie auf den Straßen sind, in den Mainstream-Medien, in politischen Talkshows kommen ihre Vertreter so gut wie nicht vor.
Und diese nicht vorhandene Hierarchie, unterscheidet sie sich auch sozusagen von der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre? Die war ja eben fest verwurzelt in den traditionell schwarzen Universitäten und auch in den schwarzen Kirchen.
Absolut. Und ich glaube, die Verwurzelung von Black Lives Matter, die hat zugenommen. Das kann man dieser Bewegung nicht absprechen. Die ist ja gegründet worden von drei Afroamerikanerinnen, die das Ganze wirklich aus Empörung heraus gemacht haben und viel Solidarität erfahren haben. Aber ich glaube, um wirklich politisch zu wirken, muss man dann doch einen Schritt weitergehen, muss eine professionelle Spitze, Sprecher wählen, Vertreter, die man auch in die Mainstream-Medien schickt, um dort ein Sprachrohr zu sein. Das fehlt, und das ist sicherlich der Unterschied. Eine charismatische Führerpersönlichkeit wie Martin Luther King in den 60er Jahren, das hat diese Bewegung noch nicht.
Also eine solche Bewegung braucht ein Gesicht. Früher steckten Friedensaktivisten während der Vietnam-Proteste Blumen in die Waffen oder erhoben die Faust wie Tommy Smith und John Carlos 1968 bei der Medaillenverleihung der Olympischen Spiele in Mexico City. Die Bewegung Black Lives Matter ist aber laut. Sie stellt eben eine Form der selbstbewussten Selbstbehauptung dar. Wirkt stiller Protest von schwarzen Menschen in den USA gar nicht so sehr und vielleicht gar nicht mehr?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube im Gegenteil, wenn der Protest zu gewalttätig wird, wenn er zu schrill wird, wenn Sachbeschädigung passiert, dann ist das sehr, sehr kontraproduktiv und würde sehr verurteilt werden. Auch jetzt spaltet Black Lives Matter. Ich habe nochmal in aktuellen Umfragen geschaut. 80% der Afroamerikaner befürworten die Black Lives Matter-Bewegung, finden sie gut. Aber nur jeder dritte weiße US-Bürger. Das zeigt, auf welch schmalem Grad sich die Aktivisten bewegen. Aber ich glaube, sie haben trotzdem sehr, sehr wirkungsvolle Symbole entdeckt. Der Spruch "I can't breathe", ich kann nicht atmen, das waren die letzten Worte von Eric Garner in New York, der durch Polizeibrutalität ums Leben gekommen ist. Ein sehr, sehr wirkungsvoller Spruch. No justice, no peace. Ohne Gerechtigkeit kein Friede. Das ist schon sehr aufgegriffen worden und das ist sehr wirkungsvoll, gerade auch übers Internet.
Ein stiller Protest. Martin Ganselmeier, einen herzlichen Dank nach Washington. Protest, eine Sache des Körpers mit vollem Körpereinsatz, erzählt uns jetzt Robert Gernhardt eine sehr schöne Geschichte von zwei Studentinnen, die unter Einsatz ihrer Weiblichkeit Protest zeigten. Wir schreiben das Jahr 1969 und befinden uns gleich im Hörsaal von Theodor Adorno alias Teddy in Frankfurt.
Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt das Mädchen in die Höhe, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Professor Teddy da. Pat und Doris, diese beiden mochten ihn darum nicht leiden. War's, weil sie in Seminaren nicht die allerbravsten waren? War's, weil sie zu wissen wähnten, wonach sich die Massen sehnten? Was der Prof da von sich gab, klang in ihren Ohren schlapp, abgefackt und inhaltsleer, konterrevolutionär, bourgeois und theoretisch, stetes Kreisen um den Fetisch Ratio. Und sowas rächt sich, denn noch schrieb man 69. Und da sann man unverdrossen mal auf Go-Ins, mal auf Possen, um die Profs zu demaskieren und der Welt zu demonstrieren, dass sie unter den Talaren machtgeil, stur und muffig waren. Gerade dann, wenn sie in Worten jederzeit und aller Orten das Bestehende verdammten und der Schicht, aus der sie stammten, feurig die Leviten lasen. Haltet ein! Bald deckt der Rasen euch und eure schwarzen Taten, die tagtäglich das verraten, was ihr sonst an Werten predigt. Glaubt Karl Marx, ihr seid erledigt. Denn es kann im falschen Leben niemals nie kein Richtiges geben.
Ja, das Beste kommt noch, das Busenattentat. Und wie es weitergeht, hören Sie in ein paar Minuten hier in HR2, der Tag. Ein Tag mit dem Titel Protest, eine Sache des Körpers. Der Rest ist Schweigen, hat Hamlet behauptet, sprach's und starb. Was der Rest ist, darüber streiten Shakespeares Deuter noch heute. Hamlet schweigt am Ende und stiftet Unruhe. Nichts verunsichert, verstört und begeistert offenbar so sehr wie Schweigen. Schweigen ist Provokation, ist Anklage. Der Künstler Erdem Gündüz wurde vor einigen Jahren zur Ikone des Widerstands in der Türkei, als er sich auf den Istanbuler Taksim-Platz stellte, die Hände in die Hosentaschen, den Blick auf jenes Atatürk-Bild gerichtet, das der türkische Präsident abreißen wollte, und er schwieg. Karin Senz.
Die Gezi-Park-Proteste 2013 in Istanbul waren laut und brutal. bis die Polizei den Taxiplatz räumte. Dann war es plötzlich still.
Am Morgen danach beseitigte die Müllabfuhr alle Spuren, räumte alles auf. Ich empfand dies so tun, als sei nichts gewesen, als einen weiteren Ausdruck staatlicher Gewalt.
Erzählt Erdem Gündüz. Er wurde als Duran Adam, als Standing Man vom Taksim-Platz weltbekannt. Denn Gündüz, der damals Mitte 30 war, fand seinen ganz eigenen Weg des Protests.
Ich ging also dorthin, stellte mich und wartete darauf, wahrgenommen zu werden. Das wurde ich dann auch, so etwa eineinhalb Stunden später.
Erstaunlich, denn er stand einfach nur da. Ohne Plakat, ohne Megafon, ohne Inszenierung. Als würde er auf jemanden warten, in Jeans mit einem Rucksack auf dem Rücken, schweigend. Nur, er ging nicht mehr weg. 8 Stunden lang. Plötzlich stellten sich andere zu ihm, ebenfalls schweigend. Die Polizei wirkte erst hilflos, schaute vorsichtig in Gündüz' Rucksack und fing dann an, die stillen Demonstranten wegzuführen, auch Gündüz. Es war eine Aktion an einem einzigen Tag.
Ich stand dort natürlich auch für meine individuelle Freiheit, vielleicht auch für die Freiheit unserer Kinder. Eigentlich gibt es Millionen, die so denken wie ich. Das macht mich stolz.
Der Journalist Deniz Yücel, der heute in der Türkei im Gefängnis sitzt, schrieb damals von der Verantwortung und der Möglichkeit des Individuums. Heute ist Erdem Gündüz nicht mehr politisch aktiv. Er veranstaltet in Istanbul Tanzworkshops.
Stehen und schweigen, ein lautloser, ein stiller Protest. Erkan Arikan, Leiter der Türkei-Redaktion Cosmo beim WDR. Ist der Protest auch ein nachhaltiger?
Also ich denke, nachhaltig war die Aktion von Erdem Gündüz dahingehend, dass sie Hunderte damals eigentlich zum Protest bewegt hat. Es gab keine Gewalt gegen die Demonstranten damals, ganz im Gegenteil. Die ganze Welt schaute noch mehr auf die Türkei im Zuge der Gezi-Proteste und ein Eingreifen der Polizei wäre in dem Moment regelrecht eine Katastrophe gewesen.
Niemand weiß, was der Schweigende sagen will, ergo man kann ihn nicht belangen. Hat Erdogan eigentlich mal einen schweigenden Protestler ins Gefängnis gesperrt?
Nein, soweit ich weiß, ist das bis jetzt noch nicht vorgekommen, denn hätte er das getan, wäre Erdem Gündüz definitiv derjenige welcher gewesen, den er eigentlich damals schon, den er sowieso als Plünderer und Penner bezeichnet hat, so wie er alle Gezi-Protestierenden bezeichnet hat, hätte er damals auch Erdem Gündüz ins Gefängnis werfen lassen können. Das ist bis dato nicht passiert.
Wer offen Kritik übt in der Türkei, wird als Staatsfeind ausgemacht und landet im Knast. Und dennoch gibt es Beispiele friedlichen Protests und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Das jüngste Beispiel ist der Marsch für Gerechtigkeit. 425 Kilometer legte der türkische Oppositionsführer Kılıçdaroğlu zurück, bis sich Anfang Juli 100.000 Menschen ihn in Istanbul bei seiner Ankunft feierten. Was für eine Wirkung hat dieser Protestmarsch in der Türkei eigentlich gehabt? Im Ausland hat man ihn ja sehr wohl registriert.
Ja, auch in der Türkei hat man ihn natürlich registriert. Das Problem an diesem Punkt war allerdings, dass Kemal Kılıçdaroğlu kein beliebter Politiker in der Türkei ist. Obwohl er der führende Oppositionsführer ist, der Politiker ist. Die Tatsache ist allerdings, dass sich unabhängig davon er es dann doch geschafft hat, die Leute zu mobilisieren. Sie haben es gerade gesagt, mehrere Zehntausende Leute haben sich ihm dann angeschlossen. Aber ich habe eher den Eindruck, das war trotz alledem ein Tropfen auf den heißen Stein, denn wir sehen es immer noch, dass mehr als 50% der Bevölkerung immer noch eisern hinter Erdogan stehen. Es ist eigentlich ein Protest gewesen, der fürs Fernsehen sehr schön war, der auch ein bisschen demonstriert hat. Die Türkei ist gespalten. Es gibt die eine Hälfte und es gibt die andere Hälfte. Aber trotz alledem habe ich die größte Befürchtung, dass es immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein war.
Dennoch, es gab in den vergangenen Monaten immer wieder Proteste in der Türkei, die nach den Gezi-Protesten, die Sie gerade schon angesprochen haben, vor 4 Jahren als, ja, man kann sagen, relevante Bewegung ausgemacht wurden und die sich dem türkischen Präsidenten entgegenstellte. Da ging es unter anderem auch um eine Nein-Kampagne eben gegen die Verfassungsreform. Sind die Protestler nun wieder verstummt oder gibt es Widerstand vielleicht tatsächlich überall?
Den Widerstand gibt es mit Sicherheit, aber es muss immer einen Anlass geben, damit die Türken auf die Straße gehen und protestieren. Einer dieser Anlässe war, wie Sie gerade sagten, das Verfassungsreferendum. Aber auch am Weltfrauentag, kann ich mich erinnern, sind auch Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Darunter natürlich sehr, sehr viele Frauen, die dann auf der Haupteinkaufsstraße in Istanbul, auf der İstiklal Caddesi, auch protestiert haben. Und wir hören es immer wieder, wenn es zu einem Protest kommt, der, wie gesagt, nicht sehr häufig stattfindet, dann gehen die Menschen auch auf die Balkone, nehmen ihre Töpfe und klopfen damit mit ihren Töpfen und Pfannen und machen damit eigentlich ihrem Unmut Ausdruck. Die Tatsache ist aber, wie gesagt, es muss etwas passieren, damit der Protest in der Türkei überhaupt, ich will mal fast schon sagen, Beine bekommt und losläuft.
Es sind vor allem Frauen, die Beine bekommen haben, wir haben es gerade schon erwähnt, und die sich gegen die Polarisierung der Gesellschaft stellen und in der Türkei auch auf die Straße gehen, gegen Gewalt und gegen Unterdrückung und gegen vor allem ein überholtes Frauenbild. Wie wirksam sind denn diese Proteste vor allem der Frauen?
Leider nicht sehr wirksam, muss ich sagen. Das macht mich auch besonders traurig. Ich habe es in den vergangenen Wochen und Monaten häufig erlebt, dass ich in den Nachrichten gelesen habe oder mitbekommen habe, dass Frauen in Bussen und auch in U-Bahnen regelrecht verdroschen wurden von Männern, bloß weil sie im Ramadan einen zu kurzen Rock getragen hätten oder ein trägerloses Shirt getragen hätten. Das geht natürlich nicht. Also in der Türkei ist es so, dass mittlerweile das Patriarchat noch stärker eigentlich vorhanden ist und dass die Konservativen immer mehr die Oberhand bekommen und sich regelrecht als Moralwächter eigentlich aufspielen. Und das ist das ganz, ganz große Problem, was wir derzeit in der Türkei finden. Viele Frauen, die gegen häusliche Gewalt protestieren, demonstrieren, sind auch nur einzelne Gesichter, die leider später überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen werden. Das heißt, häusliche Gewalt oder Gewalt gegen Frauen in der Öffentlichkeit ist leider immer noch an der Tagesordnung.
Wir wissen selbst aus eigener Erfahrung, aus der eigenen Geschichte, dass friedlicher Protest ein ganzes System verändern kann. Wie ist das in der Türkei? Haben Sie da eine Hoffnung, dass vielleicht à la longue, sage ich mal, friedlicher Protest, wie auch immer der in der Türkei gestaltet wird, dass diese Türkei, die sich im Moment leider hin zu einer Diktatur bewegt, dass man doch noch etwas mit diesem Protest bewegen könnte?
Ich habe immer noch Hoffnung, dass sollte es zu einem gravierenden Einschnitt in der türkischen Gesellschaft kommen, bin ich fest davon überzeugt, dass dann wieder so eine ähnliche Protestwelle, wie es bei Gezi war, wie es auch beim Marsch für Gerechtigkeit war, wieder mobilisiert werden kann. Aber das große Problem ist, dass die türkische Gesellschaft, genauso wie hier die türkische Community, sehr heterogen ist. Bis sie wirklich ein paar Leute zusammensammeln können, damit so ein Marsch passiert, da muss, wie gesagt, ein großes Ereignis, ein großer Einschnitt kommen. Vielleicht erleben wir das, wenn Erdogan seine Politik in dieser Art und Weise nicht ändert und sogar noch restriktiver wird, kann es sein, dass die Menschen dann wieder auf die Straße gehen und vielleicht hoffentlich ihren friedlichen Protest mitteilen, damit sich etwas ändert in der Türkei.
Erkan Arıkan, Leiter der Türkei-Redaktion Cosmo beim WDR, vielen Dank. Protest ist, die Brüste zu entblößen, so geschehen während einer Vorlesung von Theodor Adorno 1969. Der Arme geriet im Angesicht des nackten Busens zweier Studentinnen in arge Not und verließ flugs den Hörsaal. Und weil dieser Moment ein so denkwürdiger war, hat Robert Gernhardt dem Busenattentat ein Gedicht gewidmet.
Meister im Levitenlesen aber war der Prof, an dessen Widersprüchen sich die lieben Mädchen Pat und Doris rieben. Darum sei sogleich verraten, was sie mit Adorno taten. Nun war dieser große Lehrer von den Damen ein Verehrer, was man ohne alle Frage nach des Denkens Mühe und Plage einem guten alten Mann auch von Herzen gönnen kann. Nicht so unsere beiden Kinder, die im Weiberrat und in der Wohngemeinschaft voll einbrachten, was sie von dem Denker dachten. Macho, liberaler Scheißer, Sprücheklopfer, Frauenaufreißer, einem Widerspruch verstrickter, objektiv dem Volk entrückter Tui, der subjektiv nicht raffe, dass er nichts als eine Waffe sei, der Scheißreaktion, das genügte dem bald schon riet der ganze Weiberrat, der Gestalt zur raschen Tat, dass die beiden lachend schrien, Schwestern, stimmt da, pack mal ihn.
Protest mit Busen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Diese spezifische Form des Protests, die später von den Femen-Aktivistinnen aufgegriffen wurde, ist nicht unbedingt typisch für dieses Land. Wie ein roter Faden ziehen sich dagegen Blockaden durch die Geschichte der Protestbewegung, die mal mehr und mal weniger friedlich abliefen und durch den Mord an zwei Polizisten an der Startbahn West 1987 sogar ein blutiges Ende eines verlorenen Kampfes fanden. In Stuttgart war es anders. Dort geriet der friedliche Bürgerprotest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 durch einen rechtswidrigen Polizeieinsatz zu einem Bürgerkrieg im Schlossgarten. Thorsten Schweinhardt berichtet.
3, 2, Ohren zu, 1 und...
Pfeifen, schreien, klatschen. Beim sogenannten Schwabenstreich ließen jeden Montag tausende Stuttgarter Bürger ihrem Unmut freien Lauf. Ihr schriller Protest richtete sich gegen das Großbauprojekt Stuttgart 21. Anstelle des alten Stuttgarter Kopfbahnhofs soll bis 2021 ein moderner, unterirdischer Durchgangsbahnhof entstehen. Seit dem Baubeginn wird das Projekt von Protesten begleitet. Das Neue, der Kampf, brachte Bürger aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten auf die Straße.
Weil endlich mal die Obrigkeit merkt, dass sie nicht alles mit uns machen kann.
Als Symbol des Widerstands gelten heute die alten Platanen im Schlossgarten. Als die für den Neubau gefällt werden sollen, zeigen die S21-Gegner vollen Körpereinsatz. Mit Sitzblockaden besetzen sie nicht nur den Schlosspark, sondern auch gleich die Bäume in selbstgebauten Baumhäusern. Matthias von Hermann, Sprecher des Bündnisses Parkschützer.
Wir haben eine ganze Reihe Leute, die auch sitzend blockiert haben und weggetragen werden von der Polizei. Das ist die Form Widerstand, wie wir Parkschützer sie der Landesregierung entgegenbringen.
Am 30. September 2010 räumt die Polizei den Schlosspark. Der Tag wird berühmt als Schwarzer Donnerstag. Die Räumung läuft komplett aus dem Ruder. Die Polizei setzt massiv Wasserwerfer und Pfefferspray ein. Am Ende des Tages gibt es hunderte Verletzte. Unangemessene körperliche Härte wird der Polizei auch bei ihrem Einsatz im Rahmen des Hamburger G20-Gipfels vorgeworfen. Hier hatte es die Polizei aber im Gegensatz zu Stuttgart mit einer großen Front vermummter Körper ohne Gesicht und zum Teil ohne politische Botschaft zu tun.
Aufstehen! Aufstehen, komm!
Zerstören und verwüsten, weil man die Kraft dazu hat. Dazwischen Körper der Unbeteiligten, der Anwohner, Passanten und Gaffer. Gegen dieses Körperchaos wirkt die Besetzung der Berliner Volksbühne fast schon wie amtlich geplant. Selbst Lärm- und Brandschutzauflagen hat das Bündnis aus linken Aktivistengruppen mit eingeplant, als man sämtliche Bühnen, Ausgänge und Salons durch Sitzblockaden in Besitz nahm. Hier sollte es nicht um Gewalt gehen, sondern um eine Botschaft, die die Sprecherin des Besetzerbündnisses vor laufenden Kameras verkündete.
Exorbitante Mieten und unsichere Arbeitsverhältnisse führen zu existenzieller Angst, zu Lähmung, Resignation und Isolation. Wir stehen in der Tradition derjenigen Menschen, die dieses Haus vor über 100 Jahren mit Arbeitergroschen unabhängig finanzierten, bauten und betrieben.
Und auch als die Volksbühne gestern schließlich geräumt wurde, blieb die Aktion gewaltfrei. Eine Botschaft, sichtbar gemacht durch protestierende menschliche Körper.
Nach tagelanger Besetzung nun die Räumung gestern gegen den erklärten Willen der Aktivisten, unter denen sich viele Künstler befanden. Sie hatten verkündet, ihre Besetzung sei ein langfristiges Projekt. Die Berliner Volksbühne sollte offenbar zu einem autonomen Zentrum im Stil der Roten Flora umfunktioniert werden. Vor allem aber wollten sie diesen Ort als einen der wenigen nicht gentrifizierten Orte nutzen, um eine Debatte über mehr Raum für Kunst und über die Zukunft der Stadt führen. Till Briegleb, Journalist, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und das Kunstmagazin Art. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie fanden Sie diese Aktion? Besser als jedes Theater?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, was sich da an den Forderungen ablesen ließ, die man da lesen konnte, das war doch mehr so das große Püree aus politisch Unkonkreten, was man so an vielen linken Aufbegehrpunkten wiederfindet. Das war so ein bisschen gegen Gentrifizierung, ein bisschen pro Feminismus, ein bisschen pro Schwule und Lesben und dann ein Basisdemokratie und ein bisschen Beuys, jeder ist ein Künstler. Das ist alles irgendwie ziemlich zusammengemengt worden und auch völlig in Ordnung, weil jeder Protest, glaube ich, beginnt mit solchen Phasen einer etwas dilettantischen Sinnfindung. Das Schwierige an der Volksbühne war, glaube ich, dass dahinter eine ganz andere Absicht stand, die mit diesen ganzen Themen nichts zu tun hatte. Und das war nämlich den letzten Angriff auf den rechtmäßigen Intendanten Chris Derkon zu fahren, um ihn endgültig aus der Volksbühne zu vertreiben.
Da kommen wir gleich noch dazu. Also Sie sind durchaus der Meinung, dass eine friedliche Form des Protestes eine durchaus ernstzunehmende Bedeutung für den zivilen Widerstand hat.
Aber absolut. Also ich glaube, ganz viele schlimme Dinge in jeder Republik auf der Welt lassen sich nicht anders ändern, als dass man irgendwie dagegen aufbegehrt und auch, dass man eine gewisse Selbstermächtigung betreibt und dass Leute sich finden und sagen, wir riskieren einen kleinen Gesetzesbruch, um auf Dinge hinzuweisen, die sehr sehr hierarchische Machtverhältnisse ausdrücken. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Aber natürlich hat das zu einer riesigen Debatte geführt, nicht nur unter Theaterleuten. Und die haben unter anderem auch die Frage gestellt, die ich gern an Sie weitergeben würde, inwiefern das Theater nicht gerade einen solchen Protest aushalten muss, weil es eben vielleicht eine Ergänzung der eigenen Arbeit ist und vielleicht sogar auch eine Form produktiver Provokation, die durchaus fruchtbar sein könnte für die eigene Arbeit.
Ich glaube, dass das grundsätzlich durchaus richtig ist. In dem speziellen Punkt der Volksbühne ist es halt einfach ein bisschen schwierig, weil da nun irgendwie seit 2 Jahren versucht wurde, den Intendanten und sein künstlerisches Team weit wohnen zu schießen. Und dann am Ende an diesen Platz zu gehen, ist eigentlich eine Demütigung und eine Beschämungsstrategie, um ein ganz anderes Ziel zu erreichen. Und deswegen würde ich in dem Fall sagen, ist letztlich die Räumung auch konsequent und richtig. Wenn man das in einem gut situierten, mit dem Betrieb laufenden Theater tun würde und sagen würde, wir müssen jetzt hier mal eine andere Form der künstlerischen und geistigen Auseinandersetzung provozieren, dann kann das tatsächlich produktiv sein. Aber in dieser Situation ist es halt einfach letztlich, um es ganz knapp zu sagen, echt gemein.
Bekanntlich gibt es in Berlin große Vorbehalte gegenüber dem neuen Volksbühnenintendanten Chris Derkon. Sie haben es gerade schon angesprochen, der kommt aus London von der Tate Gallery. Aber mehr als 40.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, weil sie, wie der Architekt Axel Schultes sagt, um eine Fehlbeseelung der Volksbühne durch den neuen Herren fürchten. Das ist auch eine Form des Protests, auch ein durchaus, naja, erstmal friedlicher Protest, der aber wesentlich weniger Aufsehen erregt eben als eine Besetzung des Theaters. Wird dieser Protest, diese Form des Protests überhaupt gehört, wahrgenommen? Hat dieser Protest das Zeug dazu, etwas zu verändern?
Also ich glaube, wie bei allen Rebellionen baut das Wort erstmal sozusagen die Bühne, auf der dann die konkrete Aktion stattfinden kann. Und das war hier natürlich auch so. Diese Petition, die ist ja letztlich auch ein vorläufiger Endpunkt gewesen von einer langen verbalen Debatte. Am Ende aber, glaube ich, weil es ja hier um Körper geht, muss man schon auch den Körper als sein symbolisches Kapital, wie man so schön sagt, in die Bresche werfen. Also um wirklich was zu erreichen, muss man eben die Bastille stürmen. Und das haben diese jungen Leute dann halt auch versucht.
Die ganze Geschichte hat etwas von der Zurückeroberung eines verloren geglaubten Ortes. Haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, so ähnlich zumindest, ich habe es jetzt in meine Worte gekleidet, an dem sich dieser Protest von Körpern manifestiert. Welche Parallelen kommen Ihnen da in den Sinn?
Ja, mich erinnert das Ganze ein wenig an so eine christliche Erweckungsgemeinschaft. Man hat seinen Heiland mit Castorf, der über allen Wassern und allen Zweifeln schwebt. Man hat seine zornigen Propheten, wie vor allen Dingen seinen Chefdramaturgen Karl Hegemann. Und man zieht in dieser Gemeinde nun los um den Endkampf Gut gegen Böse, nämlich die gute Volksbühne gegen den Gentrifizierer Chris Derkon zu führen. Und das Die Volksbühne ist dabei dann so, hat den Stellvertreter eines Jerusalems, was von den Ungläubigen befreit werden muss. Ich glaube, da kann man eine Menge Parallelen zu religiösen Bewegungen finden. Und auch in der Bereitschaft zu Gewalt, die Kreuzritter ausgezeichnet hat. Das ist natürlich hier eine eher strukturelle und auch friedliche und nicht körperliche Gewalt. Aber natürlich steckt in dieser ganzen Aktion auch eine gewisse Aggression, die sich auch in zumindest verbaler Gewalt und eine Besetzung ist ja auch Gewalt ausdrückt.
Und eine Petition hat auch natürlich etwas von einer Gewalt, zumindest einer psychischen Gewalt durchaus. Es gab schon einmal in München eine vergleichbare Situation, als der Kammerspielintendant Dieter Dorn ging und sein Nachfolger Frank Baumbauer kam. Das war vor 18 Jahren. Sie haben in einem Artikel darüber geschrieben. Welche Form des Protests ist da eigentlich zu beobachten gewesen?
Na, das war strukturell eigentlich genau der gleiche Fall. Auch dort gab es eine Gemeinde, die sich um Dieter Dorn geschart hat. Nur da waren das damals keine Linken, sondern einfach so die gutbürgerlichen Münchner. Und denen wurde dann plötzlich erklärt von Niederrümeling, dem damaligen Kulturstaatssekretär, dass er nun Dieter Dorn abberufen werde. Und kurz darauf wurde ihnen bekannt gemacht, dass Frank Baumbauer käme. Und darauf ging eigentlich genau die gleiche Denunziationsmasche los, dass man ihn als Eventmanager und irgendwie als oberflächlich und nicht kulturell diffamierte. Das endete dann in einem großen Artikel von Peter Sloterdijk in der Süddeutschen Zeitung, der ihn wirklich so in die Ecke des Nichtkünstlers, Unkünstlers gestellt hat und gesagt, er ist sozusagen das Resultat der absoluten Verflachung. Wenn man sich dann die Geschichte anguckt, hat Baumbauer eine der erfolgreichsten Spielzeiten an den Münchner Kammerspielen überhaupt hingelegt und er war auch vorher schon am Hamburger Schauspielhaus ein sehr erfolgreicher Intendant, der unglaublich viel bedeutende Kunst hervorgebracht hat, unter anderem viele Künstler wie Christoph Marthaler, die dann auch an der Volksbühne aufgetreten sind und inszeniert haben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat diese Kampagne, die jetzige Kampagne gegen den Museumsmann Chris Derkon, der nun Intendant ist, etwas vom klassischen Mobbing.
Das ist klassisches Mobbing. Also es ist immer schwierig, sozusagen, wenn man mit Mobbing kommt, sagt man immer gleichzeitig, das Objekt, um das es hier geht, oder die Person dürfen nicht kritisiert werden. Man kann natürlich Chris Derkon dafür kritisieren, was er da für ein Programm aufstellt, dass er sehr schwer sich tut, da ein Ensemble zusammenzustellen und dass er natürlich viele Dinge, die wir ans heutige Stadttheater als Erwartung haben, erstmal nicht erfüllt. Aber das, was in den letzten 2 Jahren passiert ist, hat halt dann einfach mit der konstruktiven Kritik nichts mehr zu tun, sondern das ist teilweise schlechtes Verlierertum. Und wenn man sich so Beiträge in Blogs oder auf Nachtkritik oder wo sich dann so Stimmen äußern liest, dann geht das halt auch richtig persönlich ans Eingemachte. Und alles, was man selber an Kritik an sich selber bestimmt nicht ertragen würde, wird jetzt irgendwie auf Chris Derkon produziert. Und das ist natürlich eine Form von Mobbing und die hat einfach mit einer kritischen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun.
Die Besetzung der Berliner Volksbühne und die Struktur des klassischen Mobbings, eine Form auch des körperlichen Protests. Till Briegleb, danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Und hier kommt nochmal Robert Gernhardt, mit der sich einen Reim auf das Busen-Attentat gemacht hat.
Tags darauf in Unifluren treffen wir die 2 Figuren, die, das sei nicht übersehen, aus sehr viel Figur bestehen. Eben strebt in sanfter Ruhe Adorno seinem Hörsaal zu. Und mit Buch- und Lesungsheften zu gewohnten Denkgeschäften lenkt er freudig seine Schritte in der jungen Menschenmitte. Und voll Dankbarkeit sodann schaut er Pat und Doris an. Rums, da ziehen die beiden los. Und 4 Brüste, schrecklich groß, jäh befreit von allen Stoffen, herrlich bloß und gänzlich offen, nackig, unbeschreiblich weiblich, knackig, unbegreiflich leiblich, lockend, drängend, wogend, prangend, einen ganzen Mann verlangend, ragend, dreuend, drohend, schwellend, allen Geist in Frage stellend, recken sich dem Prof entgegen, welcher stumm erst dann verlegen, dann erschreckt, das Weite sucht und bei sich den Tag verflucht, da er dieser Busen licht. Doch so weit sind wir noch nicht. Bleiben wir bei unseren Rangen, die sich eiligst wieder fangen, so geschwind, dass niemand klar ist, was hier Einbildung, was wahr ist, wer hier was warum entblößte. Fest steht nur, es kann auch der größte Denker nicht in Frieden leben, wenn Mädchen ihre Hemdchen heben.
Natürlich waren diesem Busen-Attentat politische Konflikte zwischen Adorno und den linken Studenten vorausgegangen. Sein berühmter Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, geriet zur Parole eines fundamentalen, wir sind nicht einverstanden. Aber keine einzige These von Adorno hätte als Anleitung zum Handeln wirklich getaugt. Und so kam es denn auch vorher schon zur Besetzung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dessen Hausherr Adorno hatte die Polizei gerufen und die Studenten einfach mal entfernen lassen. Am 22. April 1969 dann verteilte die Basisgruppe Soziologie Flugblätter, auf denen zu lesen stand, Adorno als Institution ist tot. Und dann kam auch noch die aggressive Entblößung der Brüste, hat Wiga Fertschröver erinnert.
Nachdem Flugblätter, Adorno als Institution ist tot, im Saal verteilt worden waren, kreisten 3 blumenschwenkende Genossinnen der Basisgruppe Soziologie den Philosophen auf dem Podium ein und bemühten sich, ihn durch Küsse, entblößte Busen und erotischen Pantomimen zu verwirren. Adorno erwehrte sich der Mädchen mit seiner Aktentasche und verließ den Hörsaal.
Die Personalie im Spiegelausgabe Ende April 1969 illustrierte auch ein Foto. Viel ist darauf nicht zu sehen, schon gar nicht die nackige, unbeschreibliche Weiblichkeit, die der Dichter Robert Gernhardt in seinem Spottvers à la Wilhelm Busch besang. Das Auge des Betrachters fällt vielmehr auf den kleinen Mann mit der großen Brille, der hinter seiner Aktentasche Schutz zu suchen und mit den Blicken um Hilfe zu flehen scheint. Das Happening dauerte vielleicht 2 Minuten. Dann, so erinnert sich eine der Beteiligten, habe sie diese Augen gesehen, diese berühmten, viel beschriebenen braunen Augen, und sei sofort vom Podium des Hörsaals wieder heruntergeklettert.
Ich sehe ihn, wie seine Augen tränen. Er hat sehr empfindliche Augen. Er ist zuckerkrank gewesen auch. Wird er verdächtigt, er sei ein lüsterner Onkel.
Der Schriftsteller, Filmemacher und Jurist Alexander Kluge erlebte die Szene im April 1969 als damaliger Syndikus am Institut für Sozialforschung. Der Skandal war seinerzeit nicht die Nacktheit im Hörsaal. Skandalös war vielmehr die Demütigung, die die jungen Frauen einem alten Mann zufügten, einem Juden und Intellektuellen, der dem Rassenwahn der Nazis entkommen konnte und trotzdem nach Deutschland zurückgekehrt war. Was die linksradikalen Eiferer in ihrem Aktionismus und der Lust an der scheinbar harmlosen erotischen Provokation nicht sehen konnten, aber bald schamvoll begriffen, mit dem Bild des gedemütigten Adorno war Jürgen Habermas Vorwurf vom Linksfaschismus im Aktionismus der außerparlamentarischen Opposition von 1968 fassbar geworden. Die Lust an der Provokation war den damals Beteiligten schnell verflogen. Der Fotograf des Bildes will es heute nicht wieder gedruckt sehen. Und bis auf eine Ausnahme haben die damaligen Aktivistinnen aus dem Frankfurter Weiberat ihre Identität geheim halten können. Das sogenannte Busenattentat wird im Rückblick oft als eine frühe feministische Aktion betrachtet, die den Auftakt für die neue Frauenbewegung Anfang der 70er Jahre schlug. Davon wollen aber selbst die damaligen Protagonisten nichts wissen. Die entblößten Busen im Hörsaal 6 der Frankfurter Universität markierten den unrühmlichen Höhepunkt einer aus heutiger Sicht absurden Auseinandersetzung zwischen den politisch agitierenden Studenten und ihren Professor, der doch gerade das Unbehagen an den gesellschaftlichen Verhältnissen formuliert hatte. Theodor W. Adorno hat den legendären Frankfurter Hörsaal nie wieder betreten. Die Scham über den geschichtsblinden Aktionismus dieses vermeintlich harmlosen Happenings setzte bei seinen Studenten und Studentinnen einen längst fälligen Diskussionsprozess in Gang. Die Spaßguerilla hatte ihre Unschuld verloren. In der Debatte über die Grenzen von Gewalt und politischem Handeln fanden viele dann doch ihren Weg zu den vormals verpönten bürgerlichen Existenzen in Schule, Hochschule oder Verlagen.
Und wenige Wochen nach dem Busenattentat verstarb der kleine, große Philosoph, vielleicht aus Schmach. Dr. Simon Theune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung an der TU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
In letzter Zeit ist viel Brust im Einsatz für eine bessere Welt. Ist der nackte Busen heute noch ein Schockmittel wie anno 1969?
Also es funktioniert heute vor allen Dingen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also es gibt ja eine Gruppe mit Femen, die das sozusagen zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Und wo immer die auftauchen, sind die Kameras da. Das ist natürlich auch nicht zufällig, sondern das ist inszeniert. Das heißt, die Fotografen sind bestellt. Und insofern funktioniert das nach wie vor, weil gerade heute, wo auch die Medien anders funktionieren, wo sozusagen im Internet Umsatz über Klickzahlen gemacht wird, sind solche Bilder sehr beliebt. Und damit kann man dann unter Umständen auch eine Botschaft transportieren. Das ist bei Femen auch in Frage gestellt worden, inwiefern die Botschaften, die da transportiert werden, sinnvoll sind. Aber auf jeden Fall funktioniert es sehr gut.
Eine Form des körperlichen Protests in Deutschland, wir haben es in der Sendung gehört, ist das Anketten an Gleise, sind Sitzblockaden, die Wege und Zufahrten versperren oder siehe Pegida, der Aufmarsch der Wutbürger, die durch den Einsatz ihrer Stimme vorwiegend Politiker beschimpfen und niederbrüllen. Wie wirkungsvoll und nachhaltig vor allem sind diese Protestformen unter Einsatz des Körpers, der Stimme, Ihrer Auffassung nach?
Also es gibt ja im Grunde genommen kaum einen Protest, der ohne Körper vorstellbar ist. Also selbst wenn man eine langweilige Demonstration hat, die durch die Straße zieht, ist das ja immer noch eine Ansammlung von Körpern. Und genau darum geht es auch, zu zeigen, dass es da ein Thema gibt, das eben viele Leute bewegt und dass die Leute auf der Straße das zum Ausdruck bringen wollen durch die Ansammlung von Körpern, dass da etwas gibt, was bearbeitet werden muss. Egal, ob es jetzt die Situation ist, von der Sie geredet haben, sich anzuketten oder was ja auch sehr beliebt geworden ist, Form von zivilem Ungehorsam, sich zum Beispiel Neonazi-Demonstrationen entgegenzustellen. Das sind sozusagen Formen von Protest, wo nochmal klar ist, mein Körper ist auch verletzlich. Ich gebe den sozusagen als Einsatz in dieser Auseinandersetzung. Und es ist mir wichtig und das ist sozusagen ein Ausdruck des Einsatzes, dass ich das eben tue, dass ich meinen Körper da reingebe in diese Auseinandersetzung.
Aber dieses lautlose Schweigen als Protestform, wie wir es auch aus der Türkei kennen, ist, wenn dann in Deutschland lange her, siehe Demos gegen den Irakkrieg, oder aber findet Ausdruck in Fackelzügen der Rechten, oder?
Also das sind jetzt alles sehr unterschiedliche Protestformen. Daran sieht man, dass es eben auch eine starke oder eine große Kreativität gibt in der im Umgang mit Protesten oder in der Neuerfindung des Protestes. Man hat sozusagen ein Repertoire, was relativ eingefahren ist, was man kennt. Und da gibt es auch praktisch den Zwang dazu, neue Formen zu erfinden und nicht nur alte Formen neu einzuüben.
Also ich habe überlegt, vor dem Hintergrund, dass zum ersten Mal seit 1949 eine Partei rechts der Union in den Bundestag eingezogen ist und von einer Zäsur die Rede ist, von einer historischen Wende, treibt mich die Frage um, warum treibt das eigentlich so wenige Menschen auf die Straße oder ist dieser Eindruck völlig falsch, dass Deutschland ein müdes Volk in Sachen Demonstration geworden ist?
Also das ist erstmal ein falscher Eindruck. Die Demonstrationen werden nicht weniger, sondern die stagnieren, beziehungsweise werden auch sozusagen leicht mehr. Es sind natürlich auch immer Wellenbewegungen, aber im Grunde genommen geht es zumindest nicht zurück, was das Protestverhalten in der Bundesrepublik angeht. Wir haben ja auch große Demonstrationen gerade in der jüngsten Zeit erlebt, gegen Atomkraft, gegen TTIP und CETA. Gegen den G20-Gipfel hat Hamburg die größte Demonstration seit Jahrzehnten erlebt. Das wird gar nicht mehr so wahrgenommen. Also es passiert schon noch einiges. Und auch gegen die AfD hat es ja schon reichlich Proteste gegeben. Also anlässlich der Parteitage der AfD hat es große Demonstrationen gegeben. Und im Grunde genommen überall, wo die auftauchen, wo Demonstrationen von Rechtspopulisten stattfinden, gibt es eigentlich auch Gegenwehr und Gegenprotest, der den öffentlichen Raum eben diesen Leuten streitig macht.
Gegenprotest. Bleiben wir nochmal bei dem G20-Gipfel in Hamburg. Danach gab es eben, oder während dieses Gipfels gab es auch eine völlige Eskalation der Gewalt. Da gewinnt man den Eindruck, in Deutschland geht es nur mit Gewalt. So geht es natürlich nicht nur unter Globalisierungsgegnern. Aber dieser Protest war effektiv, weil nachhaltig, oder?
Also war insofern effektiv, als dass er dafür gesorgt hat, dass das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Natürlich ist die Kritik dadurch nicht diskutiert worden. Und das ist immer das Problem, wenn es um Gewalt geht, dass die Inhalte der Kritik im Grunde genommen hinten runterfallen. Also es gibt eine sehr große Aufmerksamkeit, es gibt eine große Aufregung, aber im Grunde genommen keine Auseinandersetzung mit den Themen, die da aufgebracht werden, mit der Kritik, die da artikuliert wird. Dass es so eine große Aufmerksamkeit gibt und dass eben auch das Erschrecken jedes Mal so groß ist, das zeigt eben auch, dass das eine große Ausnahme ist in der bundesdeutschen Protestszene. Also dieser Schock zeigt eben, dass der Normalzustand bei uns eigentlich relativ zivilisierte Formen von Auseinandersetzung sind, dass Konflikte eigentlich in geordneten Bahnen diskutiert werden oder artikuliert werden.
Wir haben unsere Sendung heute begonnen mit dem Blick in die USA, wo überwiegend schwarze Footballer, mittlerweile aber auch weiße Footballer, dem Präsidenten kniend die Stirn bieten unter Absingen der Nationalhymne. Ein Angriff auf das patriotische Amerika, meint Donald Trump. Wäre ein solcher Protest eigentlich auch hier denkbar, Herr Theune?
Im Prinzip schon. Ich habe ja vorhin schon die Blockaden angesprochen. Das ist im Grunde genommen was in Deutschland so eine Entsprechung dazu ist. Also die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit findet hier auf der Straße statt. Also die Tatsache, dass es Neonazis gibt, die das Dritte Reich zurückhaben wollen, dass es völkische Gruppen gibt, die sozusagen die liberale Gesellschaft, die plurale Gesellschaft, die wir haben, ablehnen. Da gibt es Leute, die sich dagegen stellen. Sogar der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Thierse, hat sich einer Neonazi-Demonstration entgegengestellt. Und das ist im Grunde genommen eine Entsprechung, die man ganz gut damit vergleichen kann.
Dr. Simon Theune, Protestforscher am Institut für Protest- und Bewegungsforschung an der TU Berlin. Haben Sie vielen Dank. Dass der Kampf gegen Ungerechtigkeit viele verschiedene Gruppen zusammenbringt nach dem Motto »Verdammte der Erde vereinigt euch«, das ist ein alter Hut. Aber welche Relevanz der Körper als Protestform im digitalen Zeitalter gibt es noch? Das erschien uns sehr interessant. Soziale Medien werden oft als neue Vehikel demokratischer Ansprüche und Ausbrüche dargestellt. Der Protest dagegen findet heute gerne virtuell statt. Aber welche Kraft hat der Mensch hinter der Maschine am Computer? Kommen Umbrüche und Revolutionen tatsächlich ohne den Einsatz des Körpers als Protest aus? Hadija Haruna hat das letzte Wort.
Diskutieren, organisieren, demonstrieren. Wer etwas verändern will, geht ins Netz. Proteste gegen Walfang, Aktionen für Klimaschutz oder eine gerechtere Weltpolitik. Mit einem Klick eine Petition zeichnen. So bin ich mittendrin, zusammen mit hunderttausenden anderen. Protestieren mit einem Fingerklick, anstatt auf die Straße zu gehen.
Sehr geehrte AfD, wir sind die 87%, die euch nicht gewählt haben. Wir sind links der Mitte, rechts der Mitte und genau auf der Mitte. Wir sind die, die unser Land zu dem machen, was es ist. Und wir stehen auf gegen euren Rassismus.
Heute haben sich knapp 470.000 aufgemacht, gegen die AfD zu protestieren. Im Internet. Im Sekundentakt wird dort der offene Brief auf Awas unterschrieben. Die Online-Plattform versteht sich als globale Internetbewegung. Markus Beckedahl, Blogger und Gründer von Netzpolitik.org, erklärte diese Form des Widerstands bereits 2011 als neue Protestkultur. Auch Ex-US-Präsident Barack Obama verdankte seinen Wahlsieg von 2008 zu einem wesentlichen Teil Aktiven der Internetgemeinde und dem Kampagnennetzwerk MoveOn.org, das später Awas inspirierte. Online-Kampagnen zu initiieren heißt Agenda-Setting betreiben, heißt Themen setzen. Wer zeigt, wie das Handeln des Einzelnen den Status quo verändern kann, animiert Nutzer, sich zu engagieren. Heißt auch, den richtigen Moment identifizieren und eine Aktion anbieten, bei der Menschen mitmachen wollen. Aktionen, die in konkreten Handlungen und Zielen münden, zum Beispiel die Übergabe einer Petition. Außerdem müssen Layout und Grafik stimmen und es braucht einen kurzen Text, bei dem man nicht so viel scrollen muss, um zu verstehen, worum es geht. So bieten Online-Kampagnennetzwerke wie Awas oder Kampakt seit Jahren ein flexibles Protest-Rundum-Paket mit möglichst wenig Körpereinsatz. Niedrigschwellig und zeiteffizient. Kritiker sprechen von Sofademokraten, deren Energie schnell verpuffe. Wie hoch die Bindung Einzelner wirklich ist, bleibt unklar. Die Kampagnenmacher selbst glauben, dass sie auf diese Weise kurzfristig Aktive zu Langzeitaktivisten machen können. Aber mit ein paar Klicks die Welt verändern? Geht nicht. Eine virale Unterschriftenliste reicht dazu alleine nicht aus. Vielleicht stößt sie etwas an, aber auch nur, wenn User nicht, wie aktuell von Online-Petitionen, erschlagen werden. Es sind zu viele, heißt es, und damit scheinen auch sie inzwischen wirkungslos. So bleibt am Ende wohl doch nur eine Möglichkeit. Der politische Appell muss raus, der Protest auf die Straße. Körpereinsatz zeigen.
Protest, eine Sache des Körpers, das wollten wir heute loswerden. Alles ist nachzuhören per Podcast auf unserer Website hr2.de oder als Wiederholung auf hr-info um 22 Uhr. Das Team dankt, dass Sie uns gefolgt sind. Das waren in dieser Woche Anna Korwis, Oliver Glab, Hadija Haruna und Dorothea Schuler. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend.